Hallo und herzlich willkommen zum Kelea Podcast, deiner Begleiterin für die Zeit während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Ich bin Julia, Geschäftsführerin von Kelea. In dieser Episode ist unsere Mitbegründerin Sarah Mückenburg dein Podcast-Host. Sie ist zweifache Mama und seit mehr als 15 Jahren Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin. Sie spricht mit verschiedenen spannenden ExpertInnen, gibt wertvolle Tipps und teilt wichtige Informationen. Denn wir von Kelea wissen, dass der neue Alltag neben all den wunderbaren Momenten auch Fragen und Herausforderungen mit sich bringen kann. Unsere Herzensaufgabe ist es, dich und euch auf der Reise in das Elternwerden oder bereits schon Sein zu unterstützen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
Heute geht es um das viel diskutierte Thema Babyschlaf. Wenn es ein Thema gibt, bei dem sich wirklich die Geister streiten, dann ist es dieses. Allein die Frage, und schläft euer Baby schon durch, an frisch gebackene Eltern zu stellen, könnte sich als ziemlicher Fauxpas erweisen. Das kann ich aus persönlicher Erfahrung bestätigen. Und gerade weil es so viele unterschiedliche Meinungen und unzählige Erziehungsratgeber zum Thema Babyschlaf gibt, lohnt es sich, mit dem Thema sich bereits schon zu beschäftigen, wenn das Baby noch nicht auf der Welt ist oder gerade erst neugeboren ist. Ein paar grundlegende Dinge wollen gut überlegt sein, wie zum Beispiel die Frage, wo und wie soll das Baby schlafen? Oder auch, wie viel Schlaf braucht ein Baby eigentlich? Und was kann man tun, wenn das Baby nachts häufig wach wird? Klar, man kann das ja auch auf sich zukommen lassen und dann nach dem Prinzip Trial and Error einfach ausprobieren. Aber vielleicht greift man dann doch irgendwann verzweifelt und übernächtigt zum falschen Ratgeber. Und das ist manchmal nicht gut. Damit euch das nicht passiert, haben wir heute eine Expertin zum Thema Babyschlaf eingeladen. Viktoria Kinga Lambrecht. Viktoria ist Mama von zwei kleinen Kindern und außerdem hat sie den Podcast Kinga, der Baby-Podcast. Liebe Viktoria, herzlich willkommen zu Gast.
Hallo liebe Sarah, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns hier so einen kleinen Einblick in deine Arbeit gibst. Als leidgeplagte Zombie-Mama von zwei nicht schlafenden Jungs bombardiere ich dich jetzt einfach mit ganz vielen Fragen. Bist du bereit?
Sehr gerne, ich bin bereit.
Für alle, die jetzt noch schwanger sind und dabei sind, ihr neues, schönes Nest zu Hause für das Baby vorzubereiten. Welche Gedanken sollte man sich denn machen zum Thema Schlafplatz, beziehungsweise was gibt es da bei den Schlafmöglichkeiten eines Babys zu beachten schon im Vorfeld?
Ja, das ist ein total gutes Anfangsthema, denn tatsächlich erlebe ich das so, dass die Schwangeren meistens sich überhaupt nicht mit diesem Thema groß auseinandersetzen, überhaupt mit dem Thema Babyschlaf. Vielleicht noch am meisten mit dem Bett, wo wird das Baby schlafen. Aber ich finde das auch relativ normal. Ne? Man ist da so in diesem Zauber des, was da auf sich zukommt und voller Hormone und voller Glück und beschäftigt sich dann ungern mit so einem Thema wie, vielleicht schläft das Baby nicht, oh Gott, vielleicht wird das irgendwie alles total schrecklich schwierig, sondern das ist, glaube ich, ganz gut von der Natur gemacht. Man ist dann irgendwie so, ach, das wird schon. Und grundsätzlich darf es auch einfach werden, auf jeden Fall. Wenn aber Schwangere schon zu mir kommen und mit mir in Kontakt treten, dann freue ich mich total, wenn wir genau über solche Sachen reden, wie du gerade sagst. Ne? Wie kann man den Schlafplatz herrichten. Und da gibt es ganz klar die Empfehlung, dass in den ersten drei Lebensmonaten, mindestens in den ersten drei Lebensmonaten, die Babys im Elternschlafzimmer in einem Beistellbettchen schlafen. Genau. Das ist so die offizielle Empfehlung, hinter der ich auch 100% stehe. Mhm. Ich weiß, dass es ganz häufig anders gemacht wird. Thema Familienbett und so, können wir gleich noch drüber reden. Das ist die offizielle Empfehlung.
Ja.
Auch leider, jetzt muss ich mal dieses blöde Wort sagen, plötzlicher Kindstod steht ja leider immer wieder so als Thema im Raum.
Ja.
Darum gibt es ja zum Beispiel diese Empfehlung, im eigenen Beistellbettchen, im Elternzimmer und so weiter, nur mit Schlafsack oder ohne Kissen und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Empfehlungen. da muss man auch ein bisschen immer die Katze im Dorf lassen. Ne? Natürlich sind das alles sehr viele Empfehlungen. Die kriegt man auch beim Kinderarzt. Es ist im Grunde eines der ersten Sachen, die man als frisch gebackene Mami erfährt. Mhm. Alles gut, ne? Erstmal einatmen, ausatmen. Zum Glück ist dieser plötzliche Säuglingstod nicht so wahnsinnig weit verbreitet, aber es gibt ihn. Und es wurde einfach herausgefunden, dass die Kinder, die daran gestorben sind, es ist halt furchtbar, ne? Man weiß im Grunde nicht, auf einmal sterben sie. Ach, ich will eigentlich gar nicht so dieses Thema aussprechen, alles, aber es ist halt schon wichtig.
Ja, aber das ist halt schon so ein bisschen ein sehr angstbehaftes Thema. Und das ist ja auch der Grund, warum der Schlafplatz so ordentlich ausgewählt sein sollte.
Ja,
ne?
Ganz genau.
Und das Familienbett ist ja auch, was generell zum Beispiel eine schöne Sache ist und was ja sicherlich auch möglich ist, aber was einem Hebammen und Kinderärzte nicht so ganz ohne Einschränkungen empfehlen dürfen.
Ja.
Ne?
Genau, genau. Also ich finde immer, man darf sich das alles anhören, man darf dann trotzdem als Mama auch da einfach die eigene Entscheidung treffen, ne, und dann abwägen halt. Und da, das finde ich immer schön, wenn die Mamis sich so ein bisschen informieren, Nachfragen stellen und so weiter und dann einfach, jeder findet seinen Weg.
Apropos Weg, wenn du so ein Beistellbett hast, ne, dann musst du natürlich immer aufstehen nachts. Ne? Ist ja nicht so, dass die einfach von Geburt an so eine Einstellung haben, dass sie durchschlafen, ganz im Gegenteil. Sondern man muss ja dann doch schon das öftere Mal raus. Und wenn das Bett natürlich woanders steht, dann ist man auch immer richtig schön wach.
Ja, ja, ja. Darum ist ja dieses Beistellbettchen so klasse, ne? Das macht man ja quasi ans große Elternbett dran. Das ist tatsächlich, ne? Das wird Beistellbettchen genannt, weil es beigestellt wird, dass sonst wäre es ein Babybett einfach neben dem Elternbett. Nee, tatsächlich das Beistellbettchen.
Also ich meine das, was so ans Bett richtig so rangeklickt werden kann. Genau. Wenn man dann stillen möchte oder muss, muss man das Kind, kann man das einfach rüberrollen, ne?
Genau. Also das ist für stillende Mamis Bombe. Und das Abgefahrene ist, in Amerika zum Beispiel, ist das überhaupt nicht verbreitet. Mhm. Und jetzt kommen die so langsam so, oh wow, there's something new. Das ist total abgefahren, weil bei uns ist das so, jeder hat das. Mhm. Und das ist auch total sinnvoll, ne? Das Baby kann im eigenen Bereich schlafen, man kann diese ganzen Risikofaktoren minimieren und trotzdem hat man diese Nähe und kann, genauso wie du sagst, einfach im Grunde das Baby ein bisschen zu sich rüberrollen und dann im Idealfall auch wieder zurückrollen, wenn es zu Ende getrocknet hat.
Ja, und warum darf das denn nicht? Wenn ich jetzt halt zum Beispiel dann einschlafe, ist es ja nicht so, dass ich dann, wenn das 15 Minuten, 20 Minuten trinkt, die ganze Zeit wach bleibe und dann schlafe ich ein, dann liegt es aber trotzdem neben mir im Bett.
Ja.
Warum ist das gefährlich?
Also insofern, also wenn es jetzt, da gehen wir natürlich jetzt sehr tief in die Materie. Ich bin keine Fachfrau für plötzlichen Säuglingstod und da gibt es auch immer wieder neue Erkenntnisse. Da darf man sich auch gerne immer von seinem Kinderarzt, weil das ist tatsächlich die Adresse dafür, aufklären lassen. Aber die Idee ist im Grunde, dass man nicht mit dem eigenen, mit der eigenen Decke, unter der man schläft, dass die irgendwie übers Baby kommt, ne, dass das Köpfchen dann von der Decke überlagert wird. Daher, klar, wenn du dann einschläfst und das Baby dann quasi in dem Zwischenbereich zwischen Beistellbettchen und dir liegt, dann ist das ja auch schon mal besser als irgendwo im Bett und in der Gefahr halt unter die Decke zu kommen, unter anderem. Oder überrollt zu werden. All diese furchtbaren Sachen, die man eigentlich so gerne den frischgebackenen Mamis gar nicht erst vor Augen stellen will, weil es einfach, es ist auch, es kann passieren. Daher müssen wir einmal drüber reden.
Ja. Also es gibt aber auch noch ganz viele andere Faktoren, ne? Wie zum Beispiel, ob die Eltern Raucher sind und dann irgendwie Nikotinschwaden in den Haaren hängen.
Ja.
Oder ob die Zimmertemperatur, aber da...
Also wirklich da, finde ich, darf man den Kinderarzt so ein bisschen konsultieren mit diesen Sachen, weil, wie gesagt, es gibt da auch immer wieder neue Erkenntnisse. Das ist auch wichtig, sich da die Absicherung vom Kinderarzt zu holen und nochmal die neuesten Empfehlungen. Es ist, grundsätzlich ist das Beistellbettchen klasse.
Ja, apropos neueste Empfehlungen. Das ändert sich ja auch scheinbar alle paar Jahre, ob die Babys jetzt auf dem Rücken, auf dem Bauch oder auf der Seite liegen sollen.
Oh, ja.
Also ich weiß, meine Söhne sind 7 und 13, die sollten auf dem Rücken liegen. Und ich weiß nicht, in irgendwelchen früheren Generationen auf jeden Fall hat man die aber auf den Bauch gelegt.
Ja, gut. Spannend, dass du das ansprichst, weil das tatsächlich eine... ein Hauptgrund ist, warum wir von uns als Kindern meistens keine Bilder haben, wo wir gepuckt wurden. Oder hast du ein Bild von dir als Baby, wo du gepuckt wurdest?
Ich habe sowieso fast keine Babybilder
bei mir. Ja, okay, das ist schade. Ne? Mhm. Ich ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viele, aber wenn dann, also pucken war da irgendwie überhaupt nicht Thema. Und das lag vor allem daran, dass die meisten Babys auf dem Bauch geschlafen haben.
Naja.
Und dann gab es halt im Zuge dieses ganzen plötzlichen Säuglingstod, neue Erkenntnisse, wurde halt gesagt, wir möchten, dass die Babys, also, oder es gibt die Empfehlung, dass Babys auf dem Rücken schlafen, weil das auch ein Risikofaktor ist, auf dem Bauch zu schlafen.
Mhm.
Dann hatten wir natürlich, oder dann gab es eine große Kampagne in den Staaten zum Beispiel, die nannte sich Back to Back, also zurück zum Rücken.
Mhm.
Und dann startete quasi das Ganze, Babys sollen nur noch auf dem Rücken schlafen. Das war, lass mich nicht lügen, ich glaube in den 80ern.
Mhm.
Alle Babys sollen nur noch auf dem Rücken schlafen. Das ist ein, damit kann man einfach den Risikofaktor nochmal erheblich senken. Und dann kam natürlich dann auch irgendwann das Thema, also die Kleinen haben ja so einen Reflex, der nennt sich der Moro-Reflex. Das ist nach einem Kinderarzt, der das quasi, das wurde nach ihm benannt, weil er diesen Reflex erkannt hat. Und das ist dieser Reflex, dass die Arme so zur Seite schellen.
Mhm.
Also so ganz schnell zur Seite gehen. Mhm. Jede neugeborene Mami wird es kennen.
Ganz niedlich.
Das geht dann nach einer Zeit. Das ist ganz niedlich eigentlich. Aber das nicht so Niedliche daran ist, dass die Kleinen sich dadurch selber wecken können.
Ach so.
Weil das natürlich so eine schnelle Bewegung, der Körper einfach erstarrt, ne? Oder sich so bewegt und davon werden sie geweckt. Und dann kam nämlich auch mit diesem Back-to-Back, gab es diese Bewegung, okay, wie können wir die Kleinen unterstützen, wenn sie nicht mehr auf dem Bauch schlafen, wird dieser Moro-Reflex ausgelöst. Und da ist halt das Pucken ganz klasse, ne? Dieses Pucken, dieses Einwickeln der Babys.
Aber macht man das denn für die ganze Nacht oder mal so zum Einschlafen?
Nee, das ist tatsächlich für die ganze Nacht. Der Moro-Reflex kann auch immer wieder auftreten in der Nacht.
Mhm.
Die Idee ist schon, dass man, wenn man puckt, die ganze Nacht puckt, genau. Und auch zu Tagschläfchen.
Mhm.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Und das weiß jetzt wahrscheinlich nicht jeder, was das überhaupt bedeutet, dieses Pucken.
Pucken, genau. Daher sage ich da gerne noch was zu. Also erstmal die Geschichte dazu, eine war halt Rückenlage, dann ist es halt super hilfreich für, und ich sage jetzt extra, für die meisten Babys. Natürlich gibt es Babys, wo es nicht so passend ist, aber grundsätzlich ist Pucken fantastisch. Und wir müssen wirklich von Anfang an, weil ich weiß, dass viele Mamis sagen so, oh Gott, das sieht aus wie eine Zwangsjacke.
Mhm.
Und ganz ehrlich, ich finde es auch, also sieht nicht schön aus.
Ja, aber die waren ja im Bauch auch so eng, ne?
Genau, genau. Also wir holen so ein bisschen in dieses vertraute Umfeld, in diese Begrenzung. Wir nutzen das quasi auch, dass die Kleinen das, was sie vor allem in den letzten Wochen so sehr hatten, nämlich diese wahnsinnige Enge, ne, was deren vertrauter Ort ist, das können wir durch das Pucken so ein bisschen wieder hinholen in diese Welt jetzt hier. Und darum, also das ist der eine Aspekt. Dann haben wir natürlich das, dass wir den Moro-Reflex dadurch unterdrücken oder nicht in so in seiner Intensität, also dass die Kinder sich dadurch wecken.
Mhm. Erzähl doch mal, wie das geht überhaupt mit dem Pucken. Also der Moro-Reflex ist ja so, dass die Arme so zu den Seiten gehen, ne? Und mit dem Pucken, sollen dann die Arme auch im Körper festgemacht werden oder wie?
Ja, ja, klar. Also es geht ja quasi primär darum, dass die Arme sind eingepuckt. Ja, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ne? Man kann die Arme hochpucken, man kann die runterpucken. Normalerweise macht man die Arme runter oder kann die auch so über den Bauch tun und dann so ein bisschen einpucken. Es gibt ja Pucksäcke. Es gibt ganz viele tolle, es gibt dann auch so Übergangspucksäcke und so. Also es gibt da ein tolles Angebot und ich habe sehr, sehr viele Babys in meiner Beratung, die verrückter das sind, die sofort wissen so, oh, Schlafenszeit, yippie, wenn sie gepuckt werden. Es gibt natürlich auch Babys, die hochgradig unglücklich sind mit dieser Pucksituation. Mhm. Und da ist, finde ich, immer wichtig zu wissen, Pucken allein beruhigt dein Baby nicht. Es geht darum, wie du danach die nächsten Schritte machst.
Ja, ich finde es auch so verrückt, dass die schon so klein, so unterschiedlich sind. Also mein erster Sohn, der fand das total toll. Mhm. Das hat ihn echt beruhigt. Ja. Und der zweite, auf gar keinen Fall. Den durftest du nicht so einengen.
Ach, siehst du, genau das, was ich gerade gesagt habe. Ja, ja.
Und der Große, der will aber heute am liebsten noch gepuckt werden.
Ach, wie süß, wie süß.
Mit 13.
Super. Süß, niedlich. Ja, ich hatte letztens auch so ein interessantes Gespräch. Ist also wirklich diese, ein bisschen so introvertierten Kinder, vielleicht passt das auch, und die extrovertierten, dieses so, oh, ich will es gemütlich und eng haben, ne? Oder halt so, ah, ich muss mich bewegen. Also vielleicht darf man da auch, also vielleicht sagt das auch ein bisschen was über den Charakter, und ich meine, die Vielzahl, die Unterschiedlichkeit, die ist ja wunderbar, und ja, vielleicht ist das auch schon so ein bisschen Aspekt, aber grundsätzlich würde ich sagen, bitte, jeder sollte das Pucken ausprobieren, und bitte nicht, weil das Baby weint, sofort denken so, ah, mag's nicht, weil das ist eigentlich die Normalität, dass die Kinder jetzt erstmal durchs Pucken nicht super happy sind, manche sind's, und dann geht's halt darum, wie man dann weiter unterstützen kann. Aber zum Thema Pucken würde ich gerne noch eine Sache sagen, von wegen Zwangsjacke, ne, und irgendwie total unnatürlich und grausam. Ich bin da so bei den Mamis, die so fühlen, ich weiß. Ich finde, also tief im Inneren finde ich auch irgendwie das seltsam. Es ist aber, es ist ja nur eine zeitliche Begrenzung, wo wir das machen können. Also Pucken kann man in der Regel nur in den ersten 3-4 Monaten, weil dann die Kinder sich selber auf den Bauch drehen können. Und sobald Kinder sich selber auf den Bauch drehen können, dürfen wir nicht mehr pucken. Das ist super wichtig, weil sie müssen die Ärmchen frei haben, um sich hochzudrücken.
Ja.
Und ne, darum genau war auch dieses, als die Kinder auf den Bauch gelegt wurden, wurden sie natürlich nicht gepuckt, weil wir müssen halt eine Bewegungsfreiheit möglich machen, ne, dass sie sich hochdrücken können und dann sie Luft kriegen.
Ja, das stelle ich mir schrecklich vor, wenn man sich auf den Bauch drehen will.
Und ja, ja, gut. Und, im ja. Grunde in den ersten 3-4 Monaten können sie sich ja gar nicht drehen. Die liegen dann so, wie man sie hinlegt. Und darum muss man, also da darf man sich dann auch nicht unsicher machen. Ne? Das ist für die nicht grausam. Das ist für die eigentlich das, was sie 40 Wochen lang hatten, nämlich es ist alles nicht so riesig und groß, sondern es ist überschaubar. Ich kann mich ein bisschen auch in mich reinmuckeln, ne? Und all dieses Ganze. Und das finde ich das Allerwichtigste, die Trage, die wird so als das Natürlichste gesehen, als das Ursprünglichste, als das Schönste, das Kind in der Trage schlafen zu lassen. Ne? Und ich liebe die Trage, ich bin großer, großer Fan davon. Aber im Endeffekt ist die Trage von der Enge her genauso wie das Pucken. Und warum wird das Pucken als so grausam und die Trage als so wunderbar gesehen? Klar, die Trage ist an der Mama dran, sie hören den Herzschlag und so weiter. Trotzdem, wir leben ja in einer Welt, wo wir nicht unsere Kinder andauernd in der Trage haben können. Die Welt ist nun mal so, dass wir auch ein bisschen Freiheiten brauchen, nicht nur als Mütter, als Frauen, sondern halt einfach auch, weil wir Sachen erledigen. Ne? Klar, kann man viel mit der Trage machen, aber wir können dieses Nah, dieses Geborgene, dieses Enge aus dem Bauch, auch durch das Pucken, wenn wir es nicht in der Trage machen, können wir es durch den Pucksack herstellen.
Ja, und bei einer Trage, da gibt es ja unterschiedliche, wenn natürlich die Arme und Beine frei sind, dann können sie ja strampeln. Und wenn du jetzt aber halt so ein Tuchsystem hast, dann kannst du sie ja eigentlich quasi auch wie so schön eng einpucken, wie im Mutterleib sozusagen. Ne?
Ja, genau. Und für die, ich rede ja jetzt primär von der Neugeborenenzeit, ne? Da ist ja das Pucken interessant. Und da nimmt man ja eigentlich, ist ja die Empfehlung, so ein elastisches Tragetuch zu nehmen. Ne? Das ist so am besten. Und das ist im Grunde ganz genauso wie das Puckepuck-Time sein. Daher ruhig, ich möchte damit einfach so ein bisschen das Pucken raus aus diesem Image holen. Ja, es ist irgendwie was Unnatürliches und es ist was Böses. Ist es überhaupt nicht. In der Verbindung darf man es vielleicht auch so verstehen.
Was gibt's denn noch zu beachten, jetzt zum Beispiel nachts für die Schlaftemperatur? Also ich habe eine Schwägerin, die ist in England aufgewachsen, hat dort ihr erstes Kind bekommen, zweites in Amerika, und die hat immer gesagt, oh mein Gott, das Schlafzimmer darf nicht wärmer als 17 Grad sein.
Und ich weiß.
Oh mein Gott, also so ein Schlafzimmer ist unterm Dach, was soll ich denn machen im Sommer? Ich kann doch hier Ventilator, Kühlschränke, irgendwas aufstellen.
Großes Thema. Großes Thema. Ich weiß noch, bei meiner Erstgeborenen haben wir auch extra so ein kleines Thermometer gekauft, haben uns das ins Schlafzimmer getan, haben uns mega Panik gemacht, wo das dann irgendwie höher ging. Irgendwie, also man macht sich, ich glaube als Erstlingsmama beschäftigt man sich mit sowas ja ganz wahnsinnig intensiv. Irgendwann versteht man halt so, okay, ich kann es ja wirklich nicht so krass beeinflussen, wenn es Hochsommer ist, dass es halt heiß. Ich habe dazu einen ganz unkonventionellen, aber ganz wundervollen Tipp. Also weil wir, unsere Kinder schlafen zum Beispiel auch bei uns unterm Dach und es war wirklich dramatisch letztes Jahr. Also so heiß, dass man, ich konnte die da nicht schlafen lassen. Und dann habe ich ganz viel recherchiert und seit letzten Sommer habe ich diesen Tipp und ich liebe den so. Und zwar eine Rettungsdecke. Also weißt du, wo die eine Seite golden ist, die andere silber.
Ja.
Die muss man von außen aufs Fenster tun. Und jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, Gold muss nach außen gucken. Mhm. Aber das steht auf jeder Rettungsdecke drauf, was nach außen zeigen muss. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Und dann, dadurch wird die Hitze komplett rausgehalten. Das ist der Oberhammer. Bei uns sind die Dachzimmer im Hochsommer mit dieser Folie die angenehmsten Zimmer.
Das ist ja ein super Trick.
Das ist so krass, Sarah. Ich war wirklich, ich bin durchgedreht letzten Sommer, als das geklappt hat. Wir haben das so gefeuert. Wir haben gedacht, wir müssen hier wegziehen. Das geht nicht mehr. Und jetzt ist das echt so, oh, ich gehe im Sommer nach oben.
Ja, unglaublich. Also das muss man jetzt mal ganz groß veröffentlichen. Das ist so cool.
Ja, also auf meinem Blog habe ich auch einen Blogbeitrag zu, wie kann man das Baby im Sommer zu unterstützen, gut zu schlafen. Und da habe ich das dann natürlich auch eingetragen, weil das ist ein Gamechanger.
Absolut. Wahnsinn. Also das, dieses mit der Temperatur 17, 18 Grad, das wäre nice to have, aber wenn man jetzt irgendwo in südlichen Gefilden wohnt oder so, ne, dann ist es halt nicht durchführbar. Genau.
Also ein bisschen leider kann man sich ein bisschen entspannen. Man kann halt alles machen, aber irgendwann kann man auch nicht mehr alles machen. Ja, vielleicht, ja.
Und noch eine Frage zum tagsüber schlafen lassen. Wie siehst du das? Wo soll man die hinlegen und wie viele Schlaforte soll man sich überhaupt in seinem Zuhause herrichten? Also es ist ja nur mal so.
Schöne Frage.
Gerade wenn man jetzt zum Beispiel so ein Haus hat, also über mehrere Stockwerke, du wirst ja das Kind natürlich auch immer hören, auch wenn du gerade irgendwo in der Küche irgendwas rumräumst oder so, ne?
Klar. Ja, also es ist natürlich jetzt sehr unterschiedlich, ne? Wenn wir jetzt von der Neugeborenenphase reden, machen wir, ne? Primär.
Jetzt erstmal, ja.
Okay, jetzt erstmal. Okay. Dann, also würde ich erstmal sagen, für Neugeborene darf der Schlafort gerne so variieren, wie das für die Familie passt, absolut. Ich finde es wunderbar, wenn in den ersten drei Lebensmonaten auch schon mal das Bettchen etabliert wird, versucht wird. Es geht, also ich sage immer, die ersten drei Lebensmonate sind so die Übungsmonate. Aber es ist halt wunderschön, wenn man genau die auch nutzt, um mal unterschiedliche Schlaforte dem Baby vorzustellen, in Anführungsstrichen. Das heißt aber auch, eins davon darf gerne auch das Bettchen sein. Zum Beispiel das Weißstellbettchen, ne? Was man dann sowieso hat. Oder ein Kinderbett oder wie auch immer. Aber ich finde, vor allem in den ersten drei Monaten und danach auch gerne noch auf jeden Fall, darf einfach auch das Schläfchen in der Trage sein, im Kinderwagen sein. Wie gesagt, mal im Wohnzimmer irgendwie oder also in einem Bettchen oder halt in Mamas Arm oder in Omas Arm oder in Papas Arm. Also Schläfchen, vor allem in diesen ersten Monaten, sollen überall.
Es muss noch nicht ein Ort durchgezogen werden.
Um Gottes Willen.
Ja.
Und das soll man, finde ich, auch so zelebrieren, ne? Dass man echt sagt, so, oh, jetzt kuschel ich mich mit meinem Baby zusammen und lasse es auf meinem Arm schlafen. Da muss ich natürlich als Schlafberaterin gleich sagen, bitte guck, achte darauf, dass du selber nicht einschläfst. Oder wenn du sehr, sehr müde gerade bist, dann mach das so, dass es gesichert ist, dass es dann nicht aus deinem Arm fällt. Natürlich muss man das jetzt einmal kurz erwähnen. Sollte klar sein, aber ne, übernächtigt ist man dann vielleicht auch nicht mehr so in der Lage, das alles einzuschätzen. Also dann immer auf Sicherheit achten natürlich.
Und man verwöhnt das Kind nicht dabei.
Nein, überhaupt nicht. Also dieses ganze Verwöhnen, nein, bitte nicht. Ich bin absolut pro alles so viel kuscheln, wie es geht.
Ja.
Aber super schön auch, wenn man nicht sagt so, naja, die ersten drei Monate kann man sowieso nichts machen, das entwickelt sich immer irgendwann dann. Das ist halt nicht so mein Ansatz. Mein Ansatz ist halt schon so, lass uns doch die ersten drei Lebensmonate nutzen, um von Anfang an zu zeigen, hier, aber auch im Bettchen kann man schlafen. Mhm. Das heißt nicht, dass es funktioniert alles. Das heißt aber einfach nur, dass wir von Anfang an als etwas normal etablieren, was langfristig einfach Teil unseres Lebens wird. Und das ist natürlich das Bettchen. Und das macht langfristig alles leichter. Und davon bin ich so überzeugt.
Ja, also das ist ja vielleicht ganz gut durchführbar, wenn man nur so ein kleines Kind hat, ne? Wenn man aber schon ältere Geschwisterkinder hat, die dann irgendwie zur Schule, zum Kindergarten gebracht und abgeholt werden müssen und dann noch zum, weiß ich was, Reitunterricht oder, naja, diese ganzen Nachmittagskurse, dann kann man natürlich nicht mal sagen, oh so, mein Kind lebt jetzt gerade zu Hause im Bettchen, also tut mir leid, also musste ich selber abholen.
Nein.
Da muss man sich natürlich schon auch ein bisschen so arrangieren. Dann schläft es halt mal im Kinderwagen, mal in der Trage. Und dann kann man eben nicht sagen, so, dein Bett ist immer dein fester Schlafplatz, ne?
Nee, genau. Also darum habe ich ja auch gerade ganz klar gesagt, ne, es ist super schön, wenn einmal am Tag das so auch etabliert wird. Man muss halt immer gucken, wie das in dem jeweiligen Familienumfeld gerade passt. Und natürlich, also ich habe ja auch zwei Kinder und ich weiß genau, was du meinst. Ne? Es ist halt, also man sagt ja so gerne, beim ersten Kind ist alles anders, beim zweiten definitiv auch und beim dritten und vierten hundertprozentig auch. Aber also dass die große Veränderung beim zweiten Baby ist ja dieses, krass, es ist nicht mehr so der Fokus zum Beispiel auf solchen Sachen wie Schlaf oder auf die Ruhe, dass das Baby die Ruhe kriegt und so. Ne? Es läuft halt viel mit.
Ja.
Meine Beobachtung ist aber auch,
das ist einfach nicht so ruhig.
Es ist einfach, das ist die Realität. Trotzdem finde ich, dass man dem Babyschlaf trotzdem ein bisschen die Aufmerksamkeit nicht komplett stehlen soll, sondern das trotzdem auch im Blick haben sollte, weil, und das ist ja wirklich so, ne, wenn Kinder... Also wenn der Schlaf ein Riesenstressthema ist, dann bezieht sich, also das wirkt sich auf die ganze Familie aus. Und wenn es entspannt ist, macht es ja, macht es wirklich das Familienleben leichter. Insofern finde ich, darf man da auch einmal denken, ja klar, es läuft vieles einfach mit. Aber wir dürfen auch ein bisschen diesen Babyschlaf als etwas sehen, was uns für uns alle wichtig ist. Ne? Und darum dürfen wir das auch ein bisschen drauf achten, dass das auch mal in ruhigem Umfeld, im Bettchen ist und dass wir dem die Zeit geben. Also darum sage ich ja auch gerne, Babyschlaf ist heilig, darum lass uns ihn auch ein bisschen im Blick haben. Natürlich geht es nicht 1:1 alles, wenn noch ein Kind da ist oder zwei, drei Kinder da sind. Aber komplett sagen so, ja, läuft halt mit, muss halt, ist, glaube ich, auch schwierig. Also hier die schöne Balance, wie immer im Leben.
Ja, und noch eine andere Frage, würdest du Einschlafhilfen geben, so wie ein Schnuller, oder ist es okay, wenn man das in den Schlaf stillt, gibt es da für dich irgendwelche Regeln?
Ich bin nicht so der Regeln-Typ, ich bin der Empfehlungstyp und meine Empfehlung wäre in dem Zusammenhang, also ich bin großer Schnuller-Fan, ich finde das ganz, ganz fantastisch, weil einfach das Saugbedürfnis vor allem in den ersten Monaten sehr hoch ist und das die Kleinen einfach beruhigt. Ne? Also ich möchte immer, dass die Mamis alle Tools zur Hand haben, damit sie es so leicht wie möglich fürs Baby machen. Das ist einfach unser Ziel. Und da darf der Schnuller helfen, ne? Wann man den dann einführt und so, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber also man sollte, wenn man stillt, auf jeden Fall abwarten, dass sich die Milchproduktion gut eingependelt hat, dass eine gute Stillbeziehung sich aufgebaut hat und dann erst den Schnuller einführen.
Dass es keine Saugverwirrung gibt, ne?
Ja, das ist halt so ein, ja... Das ist tatsächlich das Wort, was ja mich auch, weiß ich noch, als Erstlingsmama so verwirrt hat. Und dann kam irgendwann, wurde mir halt von mehreren Quellen auch gesagt, so, das ist irgendwie, das wird immer wieder in den Raum geworfen. Dabei ist das, wird das total auch hochgepusht. Und es gibt tatsächlich Studien, die sagen, dass der Schnuller nicht negativ auf die Stillbeziehung auswirkt, sondern eher positiv. Also auch da, ne, es gibt wieder tausend Meinungen.
Mhm. Für alle, die das noch nicht gehört haben, sollte man vielleicht sagen, das geht eben darum, dass sie sich an die Form oder Konsistenz des Schnullers gewöhnen und dann vielleicht die Brust ablehnen, aber darüber kriegen sie ja ihre Nahrung.
Ja,
sag das und mal. Dass es deshalb so viel diskutiert wird.
Genau, ja. Gut, dass du das sagst. Gut, dass du das sagst. Man geht immer davon aus, dass alle wissen, was Saugverwirrung ist. Du hast vollkommen recht. Ich finde, also das ist, glaube ich, echt das, was am schwierigsten ist für die jungen Mamis. Ne? Dieses tausend Meinungen. Man ist total unsicher. Was ist denn jetzt richtig? Nehme ich jetzt einen Schnuller, nehme ich ihn nicht? Und darum habe ich irgendwann entschieden, ich gucke, was die Forschung sagt. Ich gucke, was fern von Emotionen die Wissenschaft sagt.
Mhm.
Und darum... Ich bin, also mir ist sehr wichtig, dass das immer so ein fundierter Hintergrund ist. Das ist mein Weg.
Ja.
Damit fühle ich mich am besten.
Es gibt ja inzwischen auch so viel Forschung, was die Schnuller angeht, dass es genau die richtige Form hat, dass es auch keine Fehlbildungen gibt und so weiter und so fort.
Genau, zum Beispiel ein guter Freund von, also der Patenonkel von meiner Tochter ist Kiefer-Mund-Gesichtschirurg und der hat mir am Anfang gesagt, so, bitte, bitte Schnuller und nicht Daumen. Daumen ist 10-mal schlimmer. Ach so, also man, ja. Also ja, das finde ich halt auch interessant. Mhm. Ne? Da einfach auch den Schnuller rausholen aus diesem bösen Image.
Mhm. Naja, also bei mir war ich immer der Schnuller von meinen Babys. Die haben
ja,
keinen Schnuller leider genommen. Ich habe es mit allen versucht, hat nicht geklappt.
Ich hatte auch eine Tochter, die es nicht genommen hat. Ich bin bei dir. Ja,
insofern ist man dann doch diejenige, die dann zur Verfügung stehen muss in dem Moment, ne, zum Einschlafen.
Ja.
Aber wenn wir da jetzt tiefer einsteigen, ob man da zum Einschlafen stillen soll und wie lange, das ist dann, glaube ich, geht zu tief.
Ja. Ja. Ja, ist ein großes Thema.
Was sind denn für dich so die bekanntesten Mythen über den Babyschlaf und was ist da dran und beziehungsweise was ist da von Quatsch?
Oh Gott, es gibt so viele. Du kannst gerne auch einen Mythos sagen, den du so im Hinterkopf hast. Zum Beispiel, halte dein Baby tagsüber wach, damit es nachts besser schläft.
Oh ja.
Mhm. Und irgendwie so, ehrlich gesagt, ne, wenn man so überhaupt nicht im Thema ist, würde man sagen so, voll die gute Idee, dann schläft's ja nachts gut. Mhm. Leider funktioniert das so nicht bei Babys. Also erstmal wichtigste Prämisse quasi, Babys sind keine kleinen oder Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Wir dürfen nicht davon ausgehen, weil es bei uns so ist, dass es bei den Kleinen auch so ist. Es läuft ein bisschen anders und vor allem bei Babys und auch bei Kindern ist es einfach so, oder bei Kleinkindern ist es so, dass sie, wenn sie eine Übermüdung über den Tag ansammeln, und das heißt, wenn sie nicht schlafen, ne, so das, was ja diese Mythos sagt, so halt das Baby einfach wach, dann schläft es nachts gut, dann sammelt sich halt immer weiter über den Tag eine Übermüdung an. Das heißt, sie sind dann irgendwann an diesem Punkt, das kennen alle Mamis, wo sie so drüber sind und wo sie auf einmal wieder hellwach wirken und man denkt so, ah, krass, ist ja wieder alles gut.
Gar nicht müde.
Ja, ist doch überhaupt nicht müde, voll gut. Und das ist halt einfach das Adrenalin, was durch den Körper schießt, mhm, ne? Was wieder Power gibt. Mhm. Und das wird dann immer mehr und immer mehr. Und das wirkt sich vor allem bei Babys und bei kleinen Kindern leider kontraproduktiv auf die Nacht aus, weil einfach Übermüdung am Tag führt zu einer Übermüdung in der Nacht und Übermüdung wirkt leider so, dass die dann unruhig sind, nicht schlafen können, einfach drüber sind. Also es sammelt sich an und dann explodiert es in der Nacht. Es ist also bitte, bitte kein guter Weg, die Kleinen auf wach zu halten, sondern ganz im Gegenteil.
Ja, weil so ganz klein geht das ja eh nicht.
Ja, nee, leider, liebe Sarah. Ich bin da ja sehr im Kontakt mit den frisch gebackenen Mamis und höre ich schon so Sachen, krass, meine Tochter ist aber 8 Stunden wach, ist 3 Wochen alt. Und ich weiß, als erstes Mal denkt man so, naja, sie ist halt wach, sie will nicht schlafen, ne? Da muss man dann natürlich ganz vieles hinterfragen und gucken und Tipps geben und Bettgehroutine und Schlafumgebung und so weiter. Aber das ist so ein Mythos, finde ich, den man gerne einmal klarstellen darf.
Ja. Wobei, was ich auch gerne mal hier anmerken möchte, wenn die Kinder halt schon etwas größer sind und schon zum Beispiel in den Kindergarten gehen, dort gibt's ja oft so eine Regel, die müssen Mittagsschlaf machen.
Mhm.
Und uns immer das Genick gebrochen, weil meine haben das mit 1,5 bis 2 Jahren abgelegt und die konnten und wollten nicht schlafen, dann sind sie nach Ewigkeiten doch eingeschlafen.
Ja, das ist
und ich saß dann hier bis Mitternacht mit den kleinen Wesen rum und das fand ich auch nicht gerade lustig.
Ich verstehe total, was du meinst. Das ist leider diese Übergangsphase, ne, wo es halt, der Mittagsschlaf dann nicht mehr so wichtig ist. Und dann, wenn er quasi erzwungen wird, was schlimm genug ist meiner Meinung nach, dass sich das dann darauf auswirkt, dass sie quasi der Tagschlaf, klar, also es gibt natürlich auch ein zu viel an Tagschlaf, natürlich, aber ich sage jetzt einfach diese Grundidee, ne, wachhalten, damit es nachts gut schläft, ist nicht richtig. Irgendwann wachhalten, weil es genug war am Tag, ist tatsächlich auch ein Thema, aber vor allem nicht in der Neugeborenenphase.
Spannend.
Ja, total spannend. Dieses Thema ist so spannend.
Ja, ich glaube, dass sich da auch viele Weichen stellen lassen im Prinzip fürs ganze Leben und auch für
absolut
die Entwicklung der Kinder. Ja, also wenn die eine gesunde Schlafroutine haben, das macht ja auch für die spätere Entwicklung allein für die Schule total viel aus, wenn die ausgeschlafen und fokussiert halt in den Tag starten können.
Absolut. Also Schlaf ist, ich meine, für die ganze Familie macht es so einen massiven Unterschied. Ne?
Ja.
Ohne ausgeschlafen sein, ich meine, wir wissen es alle.
Ja, was ja echt für viele nicht so einfach ist, sozusagen den richtigen Weg zu finden, auch zu wissen, wie viel Schlafbedürfnis hat mein Kind jetzt eigentlich tatsächlich, auch wenn es eher unruhig ist, schläft es vielleicht nicht gleich ein. Und manch verzweifeltes Elternpaar greift dann auch gerne nach Ratgebern. Es gibt ja so verschiedene Methoden, wie zum Beispiel eben, dass man versucht, dass das Baby sich selbst reguliert und von alleine einschläft. Solche Methoden, dass man dann immer wieder reingeht und rausgeht. Also wir haben das auch probiert, aber mit sehr mäßigem Erfolg. Was hast du dazu für eine Meinung?
Ja, also klar, da gibt es eine Menge und ich verstehe total, dass Eltern irgendwann an den Punkt kommen, wo sie sagen, ich kann nicht mehr. Und ich finde, da darf man auch irgendwie, ja, ich bin auch kein Freund von irgendwelchen Methoden, wo das Kind komplett alleine gelassen wird und im Grunde gesagt wird, mach einfach, du musst es irgendwie lernen, du machst es jetzt einfach alleine. Aber ich verstehe, dass Eltern irgendwann an den Punkt kommen, wo sie so denken, weil es einfach so existenziell ist, dieser Schlafmangel. Und genau darum habe ich ja gesagt, ich möchte das Ganze von der anderen Seite aufrollen. Ich möchte halt, dass von Anfang an es halt der Fokus drauf ist oder der Blick darauf ist, wie kann man von Anfang an irgendwas entwickeln, was langfristig halt nicht dazu führt, dass die Kinder irgendwelche Schlafbedingungen brauchen oder irgendwelche Schlafmuster haben, die dann so sehr die Eltern an ihre Grenzen bringen. Das bringt natürlich jetzt den Mamis nicht, die Kinder haben, die schon älter sind, weil ich habe ja wirklich diesen ganz klaren Fokus jetzt auf diesen präventiven Babyschlaf, also bevor schwer wird. Und für die Mamas, die jetzt da jetzt schon drin sind in so einer Situation und verzweifeln, es gibt natürlich Hilfe, ne? Es gibt Babyschlafberater, ich bin ja nicht die Einzige, ich habe ja ganz klar diesen Fokus jetzt auf den Präventiven. Es gibt auch vom Kinderarztseite manchmal Hilfe, leider häufig allerdings in diese Richtung, was wir gerade gesagt haben, ne, dieses, gehen Sie einfach raus.
Ja, genau, das sagen die ganz gerne, so genau das.
Das ist echt heftig, das muss man aber auch so ein bisschen verstehen, verstehen in Anführungsstrichen, Pädiater sind nicht ausgebildet in diesem Bereich. Also das gehört nicht zur medizinischen Ausbildung, dass man sich mit dem Babyschlaf auseinandersetzt. Das ist einfach Fakt. Mein Mann zum Beispiel ist auch Mediziner, zwar jetzt nicht Kinderheilkunde, aber das ist in seinem Umfeld, habe ich da mit mehreren gesprochen, und das ist nicht Teil der Ausbildung. Mhm. Und das ist eigentlich Katastrophe, finde ich. Ist aber so. Leider sehe ich das auch bei Hebammen, ne, gibt es da auch irgendwie nicht so einen richtigen Schwerpunkt. Und darum hat es halt so schwer, dass solche Ansätze, wie zum Beispiel mein Ansatz, dieses Präventive, groß werden kann, weil diese ganzen, also so ein Kinderarzt, der dann irgendwann irgendwie bei jedem zweiten Kind mitbekommt, so die schlafen nicht und die Eltern sind am Verzweifeln, die greifen dann auch auf so das Gängige zurück. Die haben da gar keinen Ansatz wirklich gelernt oder die Vielzahl der Ansätze kennengelernt. Insofern muss man da wahrscheinlich wirklich mal gucken, was spricht mich an? Ja, welcher Berater im Thema Babyschlaf spricht mich an und wo fühle ich mich gut aufgehoben? Das ist halt das Wichtigste, Vertrauen aufbauen und dann einfach gemeinsam eine Methode finden, die passt.
Ja, ich meine, das ist ja auch eine andere Sache, wenn man das mal versucht, wenn die schon irgendwie das begreifen können, wenn die ein Jahr sind oder älter, dass man nur sagt, so, und jetzt gehe ich raus und wir haben ja hier unser Abendritual gehabt und jetzt muss man auch mal auf die Toilette oder irgendwas, ja. Das ist natürlich auch was anderes, wenn die schon ein bisschen das verstehen, als wenn die das noch gar nicht verstehen, warum diese Vertrauensperson, Bezugsperson auf einmal dann weg ist, ne, dieses vertraute Gesicht.
Ja, obwohl ich glaube, Einjährige sind da auch dann sehr verzweifelt.
Ja, die auch. Also eigentlich eher Ältere, genau.
Am schönsten, wenn es gar nicht dazu kommt.
Genau. Aber es gibt ja auch solche Ansätze, dass man sozusagen das Stillen oder das Füttern zu festgelegten Zeiten macht und dann dementsprechend auch versucht, da so einen Rhythmus reinzubringen. Mhm. Glaubst du, dass das Sinn macht? Oder wenn ja, dann ab welchem Alter überhaupt?
Also ich glaube, dass es total Sinn macht, dass man ganz klar schaut, dass die Kleinen regelmäßige gute Mahlzeiten am Tag haben. Das ist im Grunde die Basis für guten Nachtschlaf, weil wir wollen einfach, dass die 24 Stunden, die man ja so Pi mal Daumen einteilen kann, 12 Stunden Tag und 12 Stunden Nacht, Pi mal Daumen, wollen wir einfach, dass die 12 Stunden am Tag primär dafür da sind, damit die Kleinen lernen, neue Impulse kriegen, gut trinken, satt werden, geknuddelt werden, abgeknutscht werden. Also, dass da ganz viel Interaktion ist und satt werden und lernen und Spaß haben. Und die 2 12 Stunden wollen wir primär dafür haben, dass da eine Erholungsphase ist, dass da eine Regenerationsphase ist, dass die einen guten Schlaf haben, dass die ganze Familie auf vieles aufarbeiten kann tatsächlich auch. Ne? Alles Gelernte muss auch abgespeichert werden. Dafür ist auch Schlaf essentiell. Und dass alle zur Ruhe kommen und Energie tanken können und Kraft tanken können.
Mhm. Aber ich still jetzt aber nur alle 4 Stunden, damit du das lernst.
Zum Beispiel bei mir im Kurs sage ich, still bitte nicht längere Abstände als so und so. Ich sage aber nicht, man darf jetzt nicht weniger, weil es ist total blödsinnig, sowas zu sagen, solche Regeln aufzustellen, weil es gibt immer Schiebe, es gibt immer Entwicklungssprünge, wo die Kleinen mehr brauchen. Und dann ist es viel besser zu probieren im Tag, das viel regelmäßiger einzubauen, ne, dass man regelmäßiger füttert am Tag, damit es sich nicht so sehr auf die Nacht verschiebt. Also ich halte nichts von so und nicht anders, aber ich finde auf jeden Fall, dass da so ein Shift auch im eigenen Denken hinkommen soll. Ich lasse jetzt nicht das Kind 4 Stunden am Tag schlafen und fütter es alle 5 Stunden, weil dann darf man sich auch überlegen, okay, wann wird es dann Hunger haben und wann wird es dann wach sein? Und das dann in der Nacht.
Ja, die haben oft nachts ganz schön viel Hunger.
Ja, genau. Und im Grunde ist das alles so wahnsinnig logisch, ne? Also das ist für mich auch so wichtig, dass man das nachvollziehbar ist, alles, was man sagt, dass das alles einen Hintergrund hat, dass man es erklärt. Weil sonst, es muss, im Grunde finde ich immer, dieses Hintergrundwissen in Kombination mit der Intuition, das ist ideale Basis für einen entspannten Schlaf der ganzen Familie.
Mhm. Und hast du noch einen abschließenden Tipp?
Ja, das ist vielleicht genau nochmal das zum Thema Intuition. Also ich glaube, es ist super schwierig, als junge Mutter in dieser Vielzahl von Meinungen da seinen Weg zu finden. Und ja, Intuition, ich glaube, es ist alles eigentlich in uns. Und irgendwie haben wir es verlernt, sind unsicher geworden, sind verwirrt von ganz vielem, von ganz vielen Meinungen, von ganz vielen, so ist das halt. Ne? Genauso wie dieses Wort, wie dieser Satz, man schläft halt nicht mit Baby, so, da muss man halt durch. Der hat mich ja in den ersten Wochen als Erstgebärende, als Erstlingsmama, schier wahnsinnig gemacht, weil ich dachte so, im Ernst, die Natur will, dass ich am Rad drehe und dass mein Kind unglücklich ist und weint? Nein, das glaube ich nicht. Und sowas darf man genau, finde ich, mal hinterfragen und da einfach in sich reinhören. Glaube ich, dass das jetzt gerade gut für uns ist? Und dann kann halt genau meiner Meinung nach, also für mich war der Weg halt mit einem fundierten Background, war das für mich als Typ, war das die Lösung mit meiner Intuition und dem fundierten Background. Und da darf man einfach gucken, ne? Was brauche ich? Was sagt meine Intuition zu mir? Ich glaube, da ist so eine unfassbare Weisheit in uns allen und da müssen wir irgendwie hinkommen wieder, weil sonst ist das viel zu anstrengend.
Ja, ich glaube auch, das muss zu einem passen, ne? Wenn man dann nachts aufsteht und sich zu dem Baby ins Bett setzt und denkt, man darf es nicht rausnehmen, weil es stand doch in dem Buch drin und da selber weinend daneben sitzt,
nein,
das nützt ja auch niemandem was. Ja.
Und wenn man es vor allem auch selber einfach nicht da mit Herzen dabei ist, ne? Weil man sagt so, das steht da, ich muss das jetzt machen und eigentlich finde ich es furchtbar. Die Kleinen, die haben solche Antennen, ne? Die merken das. Ja. Also da ist so eine krasse Verbindung. Du musst was finden, wo du glücklich mit bist, was du verstehst, was dir Sinn macht. Und dann ist es halt auch gar nicht schwer. Also dann ist es so natürlich. Da muss ich noch ganz kurz was dazu erzählen, weil ich weiß, dass ich mit der zweiten Tochter schwanger war und dann kamen so Leute zu mir und meinten so, machst du das denn jetzt auch so, was du lehrst bei deiner zweiten Tochter? Und dachte ich so, hey, was für eine Frage, verstehe ich nicht. Also ich habe es nicht verstanden, weil für mich ist das keine Methode. Das ist das Natürlichste auf der Welt, dass ich auf gewisse Sachen achte, dass ich Sachen weiß und die probiere umzusetzen, dass ich sie unterstütze, dass ich es nochmal morgen probiere, wenn es heute nicht klappt. Also genau diese Sachen, das ist für mich nicht gelernt und darum mache ich das ABC, sondern das ist im Grunde, ich glaube, das ist verlorenes Wissen, was einfach wieder hochkommen darf in uns.
Ja, und vor allem, was man ja auch unterschätzt, Das ist ja auch bei jedem Kind anders. Ja, jedes Kind bringt auch ein anderes Naturell und damit ein anderes Schlafverhalten mit ja. sich. Und das kann ja nicht sein, dass bei jedem die gleiche Methode letztendlich funktioniert, oder?
Ja, obwohl ich da dir so ein bisschen widersprechen muss. Ich finde das tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil das wird auch allen gesagt. Ne? Und das ist dann immer so die Begründung für alles, warum alles nicht funktioniert. Mhm. Das höre ich so häufig. Jedes Kind ist anders, da kann man nichts verallgemeinern. Irgendwann ist das, glaube ich, tatsächlich so. Ne? Wenn sich irgendwas so etabliert hat, dann muss man total individuell gucken. Aber also zum Beispiel habe ich ja einen Online-Kurs rausgebracht, weil ich überzeugt davon bin, dass es einfach gewisse Sachen gibt, die kann man so, wie man sich selber damit wohlfühlt, aber die kann man in irgendeiner Weise für alle Kinder gut umsetzen. Nicht eins zu eins, aber das ist die Basis und die hilft. Ich glaube, jedem Baby.
Mhm. Nee, ich glaube auf jeden Fall, dass es Tipps gibt und Methoden, was bei jedem Kind wahrscheinlich erstmal im Ansatz gut ist. Mhm. Ich meine nur zum Beispiel, habe ich immer gesagt, beim zweiten Kind wird alles anders und habe schon mal im Bauch gesagt, du bist ein super Schläfer. Ja, und dann, ich kenne auch Leute, die haben drei Kinder, die haben Bombe geschlafen und dann kommt das vierte, ja, die machen alles gleich, aber es schläft halt ja, nicht. Und ich finde, da hat man halt immer so den Druck nach dem Motto, ich mach doch aber alles so, richtig, ja, alles, ja, genau. Wie mir das gesagt wird und es schläft trotzdem nicht, ja, das mache ich nicht falsch. Hat so ein fürchterliches Schuldbewusstsein, dass man alles falsch macht und dass man sich da vielleicht einfach mal den Druck rausnimmt und sagt, okay, ich wende das jetzt alles an, aber das ist eben keine Maschine, es geht nicht auf Knopfdruck, wir müssen es auch zusammen lernen und vielleicht auch ein bisschen adaptieren, wie es jetzt hier funktioniert mit uns, so in der ganzen Konstellation. Es gibt einfach kein Rezept, wo du dann sagst, das mache ich so und dann klappt das.
Nee, das wäre ja, glaube ich, auch zu leicht. Das wäre zu sehr die unrealistische und wahrscheinlich auch nicht so schöne Welt, aber
trotzdem, ich glaube total, dass du da ein super Wissen hast und vor allem ist es ja auch so, es hilft einem, glaube ich, selber sehr, wenn man so bestimmte Routinen mit an die Hand bekommt und auch weiß, das und das ist eine richtige Schlafumgebung, worüber wir ja schon gesprochen haben, damit einen so Sachen nicht so extrem verwundern nach dem Motto, oh komisch, ich war heute den ganzen Tag bei der Babymassage und dann hier und da nochmal, komisch, mein Kind schläft nicht. Also dass man einfach so ein paar grundlegende Sachen auch weiß. Ne?
Ja, genau, ja. Ja.
Super.
Und jetzt fällt mir auch gerade ein, was ich gerade nochmal sagen wollte. Und zwar hattest du ja gerade gesagt, jeder hat ein anderes Tempo. Das ist, glaube ich, ganz klar, ganz wichtig zu wissen, dass Babyschlaf nicht linear verläuft. Ne? Also wenn es gute Phasen gibt, ist es auch ziemlich normal, dass es mal wieder kleine Rückschritte gibt. Ne? Das ist einfach den Entwicklungsschüben und diesen großen Veränderungen im Leben geschuldet, die ja die Kleinen vor allem in den ersten 2 Jahren durchlaufen. Und ich finde super wichtig, wenn man so das Gefühl hat, ich mach doch alles richtig und dieses Gefühl, ich kann mich da so reinfühlen, ne? Das ist echt kein gutes Gefühl, so alle anderen machen das auch so und bei mir klappt's nicht.
Mhm. Bei allen schlafen die
Kinder nur bei mir. Ja, das ist bla bla, meine ich mir immer, ne? Also es ist schon ziemlich klar, dass es ein großes Thema ist bei fast allen. Da muss man einfach wissen, die einen brauchen ein bisschen länger und die anderen sind ein bisschen früher da. Im Grunde ist das wirklich das Allerwichtigste. Die einen brauchen ein bisschen länger, aber dein Baby wird auch irgendwann durchschlafen. Nur es braucht vielleicht ein bisschen länger. Und das ist...
Das sind gute Neuigkeiten. Ja. Wir wenden uns alle an dich.
Ja.
Und ich pack den Link in die Shownotes, dass alle dich finden können. Alle super schlafende Babys haben.
Ja.
Tausend Dank für all deine vielen Tipps und Insights.
Sehr, sehr gerne.
Ich finde, es ist so ein spannendes Thema und ein unglaublich wichtiges Thema. Und es ist so wichtig, sich da schon sehr früh damit zu beschäftigen, weil ja, es wäre schön, wenn alles klappt und die Babys kommen auf die Welt und sie schlafen durch, aber es ist leider nicht so. Also ganz herzlichen Dank, liebe Victoria, es hat mir ganz viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen.
Mir auch, liebe Sarah. Danke.
Danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Das war eine neue Folge des Kelea-Podcasts, deiner Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich begleiten dürfen und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Hast du Feedback, Wünsche und Themenvorschläge, darfst du uns diese gern per Mail an podcast@kelea.de schicken. unsere umfassenden Kurse zur Geburtsvorbereitung, Rückbildung, Babymassage und viel mehr. Wertvolle Tipps und interessante Informationen findest du in der Kilea Schwangerschafts- und in der Kilea Mama App. Du findest uns auch auf allen gängigen Social Media Plattformen. Die Links dazu sind in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf dich. Von Herzen, deine Julia und das gesamte Kilea-Team.